PEAC Unternehmensgruppe.
Podcast.
Herr Klöß, wir haben alle insgesamt ein großes Fachkräfteproblem. Das wird insgesamt noch größer werden. Aus Ihrer Sicht, an welchen Stellschrauben müsste man denn ganz unbedingt und zuallererst drehen, um diesen Fachkräftemangel zu beheben?
Der Fachkräftemangel hat ganz maßgeblich mit der Demografie zu tun. Die kriegen wir nicht kurzfristig geändert. Der Bevölkerungsaufbau, der ist so, wie er ist. Den können wir im Kern deswegen nur mit A, Zuwanderung. Zum einen jedenfalls können wir etwas dagegen tun, dass in einer alternden Gesellschaft, wo es weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter geben wird, das beginnt etwa 2023, 2024, zum einen. Und auf der anderen Seite müssen wir das Erwerbspersonenpotenzial, was wir im Inland haben, die Menschen, die im Inland sind, besser als bisher für den Arbeitsmarkt noch aufschließen.
Wie kann man denn genau das machen, diesen zweiten Punkt? Also das Potenzial derer, die schon da sind, auch insbesondere der über 60-Jährigen, dieses Potenzial besser zu heben?
Es hat vor allen Dingen auf der einen Seite damit zu tun, dass wir doch eine längere Lebensarbeitszeit brauchen werden. Die Debatte, die sich abzeichnet, dass wir nicht über in einem Koalitionsvertrag, im Eckpunktepapier jedenfalls, dass wir nicht über längere Lebensarbeitszeiten nachdenken wollen, glaube ich, ist verkürzt. Die werden wir nicht durchhalten. Wir müssen länger arbeiten, weil wir auch länger leben. Das heißt, das Verhältnis von Lebensarbeitszeit zu Gesamtlebenszeit muss sich verändern. Das denke ich auch, dass wir auf der Rentenseite etwas tun müssen. Wir müssen den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenversicherung wieder in Kraft setzen, damit wir dort keine Unwuchten bekommen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist das Thema Arbeitszeit. Die Zahl der Menschen, die im Inland leben und erwerbsfähig sind, da denke ich, müssen wir darüber nachdenken, dass wir über die Arbeitszeit auch pro Jahr so weit nachdenken, dass wir etwas weniger Teilzeit möglicherweise haben, mehr vollzeitnahe Teilzeittätigkeit. Und das setzt auch voraus, dass wir noch die Erwerbspersonenpotenziale bei Menschen, die über 60 sind, in den Blick nehmen und aber auch bei Frauen, die zum Teil noch etwas geringere Durchschnittsarbeitszeiten haben.
Die jetzige Bundesregierung oder die zu Ende gehende Bundesregierung ist ja sehr stolz auf ihr Teilzeitbrückengesetz, also heißt, man darf weniger arbeiten. Wenn ich Sie recht verstehe, war das mindestens mal vielleicht nicht der Erfolg, den man brauchte, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
Na, generell müssen wir alle das an den Schräubchen drehen, die es ermöglichen, dass wir mit Blick auf die von der demografischen Seite her sinkendes Erwerbspersonenangebot, dass wir Antworten darauf finden, diejenigen, die im Arbeitsmarkt sind und die im prinzipiell erwerbsfähigen Alter sind, dass wir dort höhere Arbeitszeitvolumina organisieren können. Und wir haben in Deutschland keine sehr hohe unfreiwillige Teilzeit. Um das Thema Erwerbstätigkeit von Frauen anzusprechen, das Thema Kinderbetreuung ist von herausgehobener Bedeutung. Dort bleiben wir hinter den eigenen Ausbauzielen auch zurück, die wir vor über einem Jahrzehnt gesetzt haben. Das Thema Vereinbarkeit Familie-Beruf ist eine Sache, die für die Unternehmen extrem wichtig ist. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir gelernt, was auch an neuen Arbeitszeitmodellen sozusagen in der Aushandlung zwischen Beschäftigten und Unternehmen geht. Das Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten sind Themen. Und das Thema, wir nennen das gerne lebensphasenorientierte Personalpolitik, also über einen gesamten Lebensverlauf hinweg Personalpolitik zu gestalten. Das sind Ansatzpunkte, wo Staat und Wirtschaft gemeinsam arbeiten können.
Insbesondere der Punkt familienfreundliches Arbeiten, also Ausbau von Kita-Plätzen, andere Zeiten für Kinderbetreuung, die zur Schule gehen, das ist ja nicht neu. Ich erinnere, dass das vielleicht die Bundesregierungen vor 10 Jahren, vor 15 Jahren schon besprochen haben. Warum hakt das noch und was ganz konkret muss aus Ihrer Sicht da passieren?
Also das Haken, würde ich mal sagen, ist ja oft so, dass man hinter selbstgesteckten Zielen etwas zurückbleibt. Aber generell haben wir ja gemerkt, dass das Thema Infrastruktur, Kinderbetreuung, auch die Frage Homeschooling, Stichwort Pandemie, dort haben wir ja gelernt, dass wir nicht so gut digital aufgestellt sind, dass auch die Frage der digitalen Vereinbarkeitsinfrastruktur, Leben und Arbeiten sozusagen unter einen Hut zu bringen, was komplex genug ist, wenn Sie Kinder im betreuungspflichtigen Alter haben, für die Eltern, die gerne arbeiten möchten, häufiger als zuvor auch zwei Eltern möchten, Vollzeit arbeiten gehen, wenn es geht. Das heißt, hier dieser Infrastrukturbedarf, der hat sich nochmal in der Corona-Pandemie, glaube ich, deutlich gezeigt. Und er hat sich auch gezeigt, dass er qualitativ mit Blick auf digitale Vereinbarkeitsinfrastruktur noch gehoben werden muss.
Ich würde noch gerne mal das Thema Geringqualifizierte ansprechen. Was muss man da machen? Die brauchen eine Weiterbildung, klar. Aber wie kann das aussehen, auch bei Menschen, die vielleicht nicht willens sind oder die es auch gar nicht können?
Das Thema Geringqualifizierte ist ja ein Klassiker. Erfreulich würde ich zunächst mal betonen, ist, dass sich der Abstand in der Weiterbildungsbeteiligung der Geringqualifizierten gegenüber dem Durchschnitt der Weiterbildenden sich verringert hat. Das heißt, es gibt einen gewissen Aufholprozess. Aber im absoluten Aggregat, also im Niveau, liegen natürlich die Weiterbildungsbeteiligungsraten der Geringqualifizierten noch unter dem Durchschnitt. Es gab eine Reihe von Programmen, Wegebau als ein Beispiel genannt. Aber wir haben den Eindruck, das sind Förderkulissen, die bisher nicht besonders attraktiv auch sind, tatsächlich in eine Weiterbildung zu gehen, bis die Frage Erwerbsunterbrechung, wie schnell kann ich unterbrechen die Arbeitszeit und wie kann ich in die Weiterbildung gehen. Ich glaube, da können wir einiges tun. Und was mir Sorge macht, ist schon, dass wir natürlich das Thema Langzeitarbeitslosigkeit ein bisschen haben durch die Corona-Pandemie, dass ein Teil der Menschen am Arbeitsmarkt ein bisschen den Kontakt zu verlieren droht. Ich glaube, das gehört in den Mittelpunkt auch der Betrachtung der Arbeitsmarktpolitik. Und Arbeitsmarktpolitik und letzter Satz, Arbeitsmarktpolitik und Weiterbildungspolitik verschränken sich meines Erachtens immer stärker miteinander.
Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass es Langzeitarbeitslose gibt in Zeiten, in denen wir große Probleme haben, überhaupt Arbeitnehmer zu finden, qualifizierte, aber grundsätzlich überhaupt Arbeitnehmer? Wie kann es da sein, dass wir noch ein Problem mit Langzeitarbeitslosigkeit haben?
Es ist schon so ein Thema, dass wir über die Langzeitarbeitslosigkeit bzw. hatten wir große Fortschritte erzielt. Das ist ja auf der Habenseite zu verbuchen. Eines langjährigen, über eine Dekade andauernden Wirtschaftsaufschwungs ist es auch gelungen, die Zahl der Langzeitarbeitslosen herunterzufahren. Aber die Corona-Pandemie hat natürlich gerade in Tätigkeiten hineingewirkt, personennahe, gastronomische, personenbezogene, haushaltsbezogene Dienstleistungen, wo auch oft ein häufig geringeres Qualifikationsniveau erforderlich war. Und das war ja das Gute daran, dass eine expansive Ökonomie auch personennahe, haushaltsnahe Dienstleistungen sehr stark expansiv entwickelt hat. Und da sind Jobs weggefallen. Und die Frage ist, wie viele davon wann und wie wiederkommen. Und damit verbindet sich auch die Frage der Wahrscheinlichkeit, dass Langzeitarbeitslose, die solche Tätigkeiten mal wahrgenommen hatten, ob sie und wann sie und wie sie schnell zurückkommen in den Arbeitsmarkt.
PEAC Unternehmensgruppe.
Podcast.